Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm der EU-Gipfel, der wohl nicht als einer der kraftvollen in die Gipfelgeschichte eingehen wird. Nichts ist klar beim Spitzenpersonal, nichts steht fest beim Klimaschutz, dazu gleich mehr. Und mehr auch dazu, wie diese europäische Leerstelle beim Klima wohl ankommt bei den meist jungen Freitags-Klimademonstranten heute in Aachen. Zum Start aber dann doch eine Einigung. Die Bundesregierung bringt, wie es aussieht, die Grundsteuerreform nun schnell auf den Weg. Thorsten Huhn dazu.
Der Streit um eine neue Grundsteuer hat ein Ende. Die Bundesregierung legte heute ein neues Gesetz vor, das eine gerechtere Besteuerung ermöglichen soll. Bis Ende des Jahres muss dieses Gesetz über die Reform der Grundsteuer von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Die Reform tritt dann zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft. Allerdings wird die jetzige Grundsteuer noch bis Ende 2024 erhoben. Erst vom 01.01.2025 an gelten dann die neuen Sätze. Denn die Kommunen brauchen noch Zeit, um den heutigen Wert aller Häuser und Grundstücke zu erheben. Bislang wurde mit sehr alten Werten von 1964 im Westen und von 1935 im Osten gearbeitet. Die neue Grundsteuer soll den Kommunen insgesamt nicht mehr Geld bringen. Es bleibt bei einem Aufkommen von 14,8 Milliarden Euro. Das neue System soll aber gerechter sein, da die heutigen Grundstücks- und Häuserwerte berücksichtigt werden. Das führt dazu, dass in Zukunft manche Immobilienbesitzer mehr, andere hingegen weniger Grundsteuer zahlen müssen. Im Prinzip kann man sagen, wer in einer teuren Gegend mit gut ausgestatteten Häusern lebt, wird mehr zahlen müssen. Das ist auch Sinn dieser Reform, die das Bundesverfassungsgericht verlangt hat. Die neue Grundsteuer orientiert sich an dem Wert des Grundbesitzes, also zum einen am Wert des Bodens und zum anderen an der statistisch ermittelten Netto-Kaltmiete. Weitere Faktoren sind die Grundstücksfläche, die Art der Immobilie und das Alter des Gebäudes. Viele dieser notwendigen Daten sind schon ermittelt, man fängt also nicht ganz bei Null an. In einem weiteren Schritt können die Kommunen in Zukunft die Höhe der Grundsteuer beeinflussen. Sollte sich in einzelnen Städten oder Orten das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung zu stark verändern, besteht für die Kommunen die Möglichkeit, ihre Hebesätze anzupassen. So können die Gemeinden dafür sorgen, dass sie insgesamt nicht mehr und auch nicht weniger Grundsteuer einnehmen als vor der Reform. Die Kommunen haben angekündigt, dass sie dies auch versuchen wollen. Neu eingeführt wird eine Grundsteuer C. Sie soll Spekulation mit baureifen Grundstücken verhindern, insbesondere in Ballungsgebieten mit hohem Wohnungsmangel. Dort werden Grundstücke teilweise nur aufgekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und sie dann gewinnbringend wieder zu veräußern. In solchen Fällen können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen. Die Grundsteuer C verteuert also die Spekulation und soll finanzielle Anreize schaffen, auf baureifen Grundstücken auch tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Der Freistaat Bayern macht bei diesem System nicht mit. Er bleibt bei der alten Grundsteuer. Zähneknirschend haben alle anderen Länder zugestimmt, weil sonst das Gelingen der gesamten Reform gefährdet gewesen wäre.
Thorsten Huhn war das, der Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs, der wahrscheinlich eines zum Ergebnis hatte: Wer immer künftig als Spitzenkandidat für eine Europawahl aufgestellt wird, kann nicht mehr sicher sein, dass er oder sie danach auch ein europäisches Spitzenamt bekleidet. So zumindest ergeht es den Spitzenkandidaten der jüngsten Wahl. Die sind wohl allesamt aus dem Rennen um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Das macht Europa unberechenbarer, aber nicht unbedingt undemokratischer. Während eine Leerstelle bei verbindlichen Klimaschutzzielen Europa durchaus berechenbarer macht, allerdings berechenbarer im Scheitern an den eigenen Ansprüchen. Volker Fintermer dazu.
Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war wohl der Einzige, der nach diesem Gipfeltreffen einige Lacher auf seiner Seite hatte, als er am frühen Morgen nach den schwierigen Gesprächen über das künftige Personal an der Spitze der EU-Kommission erklärte:
J'ai noté avec beaucoup d'amusement qu'il est très difficile de me remplacer.
Ich habe mit viel Vergnügen festgestellt, wie schwer es ist, mich zu ersetzen. Doch die Lacher überdeckten natürlich auch, dass sie die 28 Staats- und Regierungschefs bei ihrem ersten Anlauf in dieser Frage festgefahren hatten und dass jetzt absehbar keiner der bisherigen Spitzenkandidaten, also weder Manfred Weber noch Franz Timmermans, die nötige Zustimmung von Rat und Parlament bekommen würde, selbst wenn die jeweiligen politischen Lager, die konservative Europäische Volkspartei wie die europäischen Sozialdemokraten, sie jetzt zum Abschied noch einmal hochhalten.
Also für mich steht jetzt erstmal das Konsultationsergebnis von Donald Tusk fest, dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass sich an dieser Feststellung etwas ändern kann,
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie habe darüber auch schon mit Manfred Weber gesprochen, der nach dem Modell der Spitzenkandidaten eigentlich der Favorit für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten gewesen wäre, aber dafür bislang auch keine Mehrheit im EU-Parlament zustande bringen konnte und dessen Anspruch vor allem beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Ablehnung stieß, was sowohl mit der Person Weber als auch dem sogenannten Spitzenkandidatenprozess zu tun hat.
Ce système n'existe pas dans nos traités. Les traités sont clairs en la matière.
Dieses System existiert in unseren Verträgen nicht. Die Verträge sind an dieser Stelle eindeutig. Bis zu einem weiteren Sondergipfel am 30. Juni will man sich jetzt Zeit geben, um ein neues Personaltableau zu finden, das sowohl unter den Regierungschefs als auch im Parlament die nötige Zustimmung bekommen kann. Dabei geht es um den Posten des Präsidenten der EU-Kommission, der EU-Außenbeauftragten, dem Präsidenten des Europäischen Rates und in weiterer Ferne auch dem künftigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Sie stehe jedenfalls für keinen dieser Jobs zur Verfügung, betonte Merkel, und das sollte so langsam auch mal respektiert werden. Und im Blick auf das angespannte Verhältnis zu Frankreich, betonte die Kanzlerin.
Ich möchte keine Entscheidung gegen Frankreich treffen und ich glaube, Frankreich möchte auch keine Entscheidung gegen Deutschland treffen. Und insofern müssen wir uns zusammenraufen.
Das aber muss schnell gehen. Die kommenden 8 Tage sollen die Lösung bringen. Nicht ganz so verfahren sind dagegen die Einigungen zur Eurozone und in der Klimapolitik, auch wenn man da jeweils nicht von einem Durchbruch sprechen kann. Macrons Idee eines Budgets für die Eurozone wurde in einer stark zurechtgestutzten Form angenommen und soll im EU-Haushalt angesiedelt, vor allem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen. Nicht aber als Geldreserve, die in Krisenzeiten angezapft werden könnte. Und in der Klimapolitik wollen bislang nur 24 der 28 Staaten dafür Sorge tragen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Polen, Ungarn und Tschechien wollen aber noch länger an der Kohle als Primärenergieträger festhalten können. Von einem klimapolitischen Misserfolg wollte am Ende in Brüssel dennoch keiner sprechen.
Volker Fintermer war das. Europa also nicht vollständig in der Klimapolitik. Es gibt keine Einigung auf verbindliche Klimaschutzziele. Wobei es wohl ein Zufall des Terminkalenders ist, dass dieses Versäumnis genau an dem Zeitpunkt zutage tritt, an dem es in Aachen zu einer besonders großformatigen Fridays for Future Demo kommt. In Aachen ist Vivien Leue, Frau Leue, Fridays for Future, das waren die Schülerdemos bislang. Aber über Schülerdemos geht das weit hinaus, was in Aachen passiert.
Ja, tatsächlich. 20.000 waren ja erwartet worden, also doppelt so viele. Es sind mehr als 35.000 jetzt und wahrscheinlich sogar bis zu 40.000. Und das sind nicht nur Schüler, das sind viele Studenten, schon viele junge Menschen, aber tatsächlich auch die Eltern und Großeltern. Ich habe auch einen gesehen, der hatte ein Plakat Opa for Future, aber es sind auch ganz junge, zum Beispiel der 12-jährige Linus aus Mainz.
Weil es mir einfach wichtig ist, dass die Politik endlich aufwacht und etwas gegen den Klimawandel tut. Und endlich aufhört mit den lächerlichen Sachen, die sie sagen. 2038 Kohleausstieg oder 36, ist einfach nur ein Witz.
Ja, und seine Mutter war dabei, die sagte, ich bin früher gegen Atomkraft auf die Straße gegangen und ich finde das toll, dass mein Sohn das jetzt macht.
Uns geht schon friedlich zu bei den Klimademonstrationen.
Ja, also die Fridays for Future schaffen hier Party und Protest zu vereinen und das aber wirklich mit einer sehr guten und ausgelassenen Stimmung. Auch die Polizei bestätigt, dass es überhaupt keine Probleme bisher gegeben hat, auch bei den Anreisen nicht. Man muss sich das vorstellen, die ganzen Menschen mussten ja hierher. Ein Bruchteil kommt nur aus Aachen, aus ganz Nordrhein-Westfalen, der Bundesrepublik und 16 anderen EU-Ländern sind die Menschen hier angereist und es hat wirklich bisher gut geklappt. Und auch keine anderen Zusammenstöße oder Ähnliches gegeben.
Gibt es politische Reaktionen? Es war eben zu hören, aus Europa kommt ja nun alles andere als der große Klimaimpuls. Gibt es Reaktionen der Politik?
Ja, es gab im Vorfeld viele Politiker, die sich geäußert haben und gesagt haben, sie finden es gut, dass die Schüler ihre Stimme erheben, aber das wird hier tatsächlich nur belächelt. Also hier wird wirklich gefordert, jetzt endlich was zu tun, also etwas zu entscheiden. Zum Beispiel gestern hätte die EU die Chance gehabt und hat sich dann aber doch nicht auf neue Klimaziele geeinigt. Sie haben es gerade gesagt. Mhm. Hier in Aachen, ganz aktuell Mittwochabend, ist der Klimanotstand ausgerufen worden. Also die Stadt hat reagiert, aber das ist natürlich eine Ebene zu klein für Fridays for Future. Es muss schon wirklich auf Staats- oder EU-Ebene passieren.
Eins noch, es soll ja ein ganzes Klimawochenende geben. Was ist geplant?
Ja, morgen, also heute schon, seit gestern gibt es das Klimacamp von Ende Gelände. Das sind Braunkohlegegner, die mit zivilem Ungehorsam gegen den Klimawandel antreten. Das heißt auch tatsächlich Braunkohletagebauer blockieren, sodass da nichts mehr geht. Das haben sie für heute schon angekündigt. Ich habe da bisher noch nichts gehört. Aber spätestens morgen wollen sie dann wirklich in die Tagebaue oder auf Kohlebahnen. Und es wird zusätzlich morgen aber auch noch eine Demonstration geben, zu der viele Tausend hier von Fridays for Future mitgehen. Dazu haben auch Umweltverbände aufgerufen. Also morgen wird es nochmal, dann ich schätze eine halbe Stunde von hier entfernt, heiß hergehen. Beim Tagebau Garzweiler ist das geplant, sowohl diese Demo von mehreren Gruppen als tatsächlich auch Aktionen mit dem Eindringen in die Braunkohletagebaue, wenn es denn die Aktivisten von Ende Gelände schaffen.
Danke, aus Aachen war das Vivien Leue. Für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten in Deutschland dürfte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es keine Gewalt am Arbeitsplatz geben darf, dass der Arbeitsplatz frei sein muss von sexuellen Übergriffen oder Nötigungen. Aus dem Blickwinkel der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, ist es aber keine Selbstverständlichkeit. Die ILO hat eine neue Konvention dazu unterzeichnet, die eine Konvention verabschiedet, die, wenn die Staaten sie unterzeichnen, dann in diesen Staaten auch rechtsfest ist. Dietrich Karlmeurer dazu.
Als 2017 die MeToo-Bewegung losbrach, die Proteste gegen sexuelle Belästigung, da arbeitete man bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO längst am Thema Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Nun sind eine Konvention und Empfehlungen zur Umsetzung verabschiedet. Guy Ryder, der Generalsekretär der ILO, sagte in Genf:
This convention establishes.
Diese Konvention legt den Grundsatz fest, dass jeder das Recht hat, auf ein Arbeitsumfeld, auf einen Arbeitsplatz, auf ein Arbeitsleben, vollständig ohne Gewalt und Belästigung. Das Übereinkommen definiert genau, was unter Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz zu verstehen ist. Es verbietet diese und schreibt sowohl Vorschriften vor, die so etwas verhindern sollen, als auch Unterstützung für die Opfer. Staaten, die Konvention annehmen, sind also verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer zu ergreifen. ILO-Generalsekretär Guy Ryder sagte, es sei höchste Zeit gewesen für diesen Schritt. Die Konvention werde in aller Welt für viele Menschen am Arbeitsplatz einen großen Unterschied machen. Der Text hat explizit geschlechtsspezifische Gewalt im Blick. Gestritten hatten die 187 Mitgliedsländer der ILO, ob der Schutz von LGBTI-Personen besonders erwähnt werden soll, also schwulen, Lesben, Bi-, Trans- oder intersexuellen Menschen. Wie es hieß, hatten sich vor allem einige afrikanische Staaten dagegen gesträubt. Schließlich einigte man sich auf den allgemeinen Ausdruck gefährdete Gruppen. Guy Ryder machte jedoch klar:
The spirit of the convention recommendation.
Der Geist der Konvention und der Empfehlung ist, dass jeder, wirklich jeder, unter den Schutz dieser Konvention fällt. Bei der ILO entscheiden neben Regierungsvertretern gleichberechtigt auch Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter. Roberto Suarez Santos, der Generalsekretär der Internationalen Arbeitgebervereinigung, zeigte sich generell zufrieden, dass man sich auf die Konvention verständigen konnte. Doch sei man enttäuscht, dass die ILO-Mitglieder sich nicht auf eine konkretere Formulierung einigen konnten.
There is one point on which we are not very satisfied.
Es gibt einen Punkt, an dem wir nicht sehr zufrieden sind, und zwar die Tatsache, dass es uns nicht gelungen ist, uns auf die Liste der gefährdeten Gruppen zu einigen. Und wir, die Arbeitgeber, waren die Einzigen, die sich vehement eingesetzt haben, dass wir diese Liste der gefährdeten Gruppen brauchen, darunter auch die LGBTI-Gruppe. Wir sind darüber enttäuscht.
We are disappointed for that.
Bei den Gewerkschaften sieht man die Einigung auf die Konvention positiver. Caroline Vollmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund sagt:
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass der große Erfolg dieser Konferenz, es zeigt auch, dass die ILO weiterhin wichtig ist und in der Lage ist, Standards zu setzen. Da ist in allen Regionen der Welt noch viel zu tun und ich denke, wir können das auf jeden Fall auch auf deutscher Ebene nutzen.
Bei dem nun verabschiedeten Abkommen handelt es sich um die 190. Konvention der ILO. Es ist die erste neue Vereinbarung seit 2011. Zum Abschluss ihrer Konferenz zum 100-jährigen Jubiläum will die ILO heute noch eine Jahrhunderterklärung verabschieden. Darin sollen Ziele festgeschrieben werden für menschenwürdige Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung.
Dietrich Karl-Meurer war das. Am Montagabend nach dem Wochenende soll es einen neuerlichen Autogipfel im Bundeskanzleramt geben, in dem es vorrangig um die Zukunft des Verbrennungsmotors gehen soll, um Klimaschutz auch. Und diesen Termin nutzen nun der Autoindustrie ferner stehende Verbände, um ein anderes Thema zu lancieren, das der Bundesverkehrsminister wohl lieber in den Hintergrund gedrängt hätte. Die Idee eines Tempolimits auf Straßen und Autobahnen. Angeblich gibt es eine Mehrheit der Bürger dafür. Anja Nils berichtet.
Neben Afghanistan, Nordkorea und Somalia ist Deutschland das viertletzte Land der Welt ohne ein generelles Tempolimit. Auf europäischen Autobahnen gilt fast überall 120 oder 130 und das soll nun endlich auch in Deutschland so sein, fordert ein Bündnis aus 10 Verbänden, zum Beispiel der Verkehrsclub Deutschland. Für dessen Sprecher Gerd Lotz-Sieben steht dabei der Umweltaspekt an vorderster Stelle.
Alleine das Tempolimit auf der Autobahn von 120 bringt gut 3 Millionen Tonnen CO2. Einsparung. Das ist so viel wie alle Busse in Deutschland, Linienbusse, Reisebusse, wie die insgesamt emittieren. Das ist also eine ganze Menge. Es gibt keine Maßnahme im Verkehrsbereich, wo man so schnell so viel CO2 reduzieren kann wie durch diese Maßnahme.
Und keine andere wäre kurzfristiger und einfacher umzusetzen, ergänzt Benjamin Stephan von Greenpeace.
Das kann man in wenigen Wochen umsetzen. Man müsste die Schilder an den Einfahrten zu Deutschland verändern, wo die gesetzlichen Höchstgeschwindigkeiten angegeben sind. Und das war's. So günstig und einfach kommt man keine CO2-Einsparungen sonst im Verkehr.
Bis jetzt gilt auf ca. 70% der deutschen Autobahnen keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit lag inklusive Stau und stockendem Verkehr bei 124 km/h. Wenn man neben einem Tempolimit von 120 auf Autobahnen auch noch allgemein verbindlich Tempo 80 auf Landstraßen und 30 in den Städten festlegen würde, sei es unproblematisch möglich, die CO2-Emissionen um 5 Millionen Tonnen zu reduzieren. Und auf die könne man nicht verzichten, wenn man 70 Millionen Tonnen einsparen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Kurzfristig könne jetzt nur das Tempolimit mithelfen, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Seit 29 Jahren haben sich die CO2-Emissionen praktisch nicht verändert. Statt 40% Reduktion verharren sie bei ungefähr 163 Millionen Tonnen. Und jetzt muss einfach gehandelt werden, denn im nächsten Jahr, im Jahr 2020, treten eben die Klimaverpflichtungen mit 40% Reduktion in Kraft.
Bisher stießen Vorstöße zur Einführung eines Tempolimits bei vielen deutschen Autofahrern auf wenig Begeisterung. Und auch jetzt ist das Meinungsbild eher gemischt.
Bin ich unbedingt dafür. Und wenn ich Autobahnen vermeiden kann, vermeide ich sie sogar, weil ich gerne über Landstraßen fahre.
Weil sie verbrauchen ja unheimlich viel Sprit, wenn sie so rasen. Ist egal, welche Form. Und deshalb denke ich, dass ein Tempolimit okay wäre.
Nö, finde ich nicht gut. Wir sind das einzige Land ohne Tempolimit.
Von mir aus gerne. Und alle Raser, die fahren, die haben da irgendwann mal einen Unfall.
Naja, da sollte man ja eher so an die Industrie rangehen, oder? Dass die erstmal ihren Verbrauch drosseln und dann können sie an die kleinen Leute ran. Also ich bin dagegen.
Auch ein Elektroauto brauche allerdings wesentlich mehr Strom, wenn bei schnellerer Fahrt der Windwiderstand zunehme, argumentiert die Deutsche Umwelthilfe. Für Wolf Hoffmann von der Verkehrsunfallopferhilfe Deutschland steht vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund.
Wir haben 409 Getötete im letzten Jahr auf der Autobahn gehabt. Wenn wir die Geschwindigkeit auf 130 reduzieren würden, könnten um die 110 Verkehrsopfer könnten vermieden werden. Man hat festgestellt, wonach überall da, wo das Tempo reduziert wurde, zwischen 20-45% weniger Getötete festzustellen sind. Dänemark hat das Tempolimit hochgesetzt. In Dänemark sind 24% Personenschäden zusätzlich passiert.
Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, Landstraßen und in den Städten sorge für weniger Staus, geringeren Spritverbrauch, weniger Stress, bessere Luft und mehr Lebensqualität. Auf dem Autogipfel am kommenden Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Vorständen der deutschen Autokonzerne wollen die Verbände ihre Forderung nochmal unterstreichen.
Anja Nils war das über die Debatte über ein Tempolimit. Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt vor Risiken durch Kryptowährungen, auch wenn die weniger schwankungsanfällig sind. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Georg Ehring.
Sogenannte Stablecoins könnten für Verbraucher ein Risiko darstellen, sagte Weidmann in Eltville. Weidmann nahm damit Bezug auf die vom sozialen Netzwerk Facebook angekündigte Kryptowährung Libra, die in einiger Zeit ein vollwertiges Zahlungsmittel sein soll. Insbesondere stelle sich die Frage, wie der Wert von Stablecoins garantiert werden könne. Sollten Stablecoins in großem Stil Verwendung finden, könnten sie die Einlagenbildung und das Geschäftsmodell der traditionellen Banken untergraben, warnte Weidmann. Das wiederum könnte ihr Zahlungsverkehrsgeschäft und Prozesse an den Finanzmärkten stören. Der Arbeitskräftemangel wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland ab dem Jahr 2025 stark bremsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des IFO-Instituts. Das jährliche Wachstum werde sich künftig halbieren und 2035 nur noch 0,6% erreichen. Auch der Lebensstandard und die Arbeitsproduktivität wüchsen künftig langsamer als bisher. Besonders schlecht schnitten dabei strukturschwache Bundesländer wie das Saarland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern ab. Russland will den Iran bei der Abwicklung seiner Ölgeschäfte unterstützen. Die Moskauer Regierung sei dazu bereit, wenn der eigentlich dafür vorgesehene Hilfsmechanismus Europas nicht greife, sagte Vize-Außenminister Sergei Rjabkov laut der Nachrichtenagentur Interfax. Das Zahlungssystem Instex soll Firmen im Iran-Geschäft vor den neuen US-Sanktionen schützen und so weiteren Handel mit der Islamischen Republik ermöglichen. Obwohl die Europäer derzeit intensiv daran arbeiten, kommt es nur schleppend in Gang. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen nicht zuletzt mit Instex das Atomabkommen von 2015 retten, das die USA einseitig aufgekündigt hatten. Der politische Zwist zwischen der Schweiz und der Europäischen Union eskaliert. Die Europäische Kommission werde nicht vorschlagen, dass die EU die Anerkennung der Schweizer Börse SIX verlängere, wie ein EU-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Der heutige Freitag ist der letzte Tag, an dem die Kommission einen entsprechenden Vorschlag machen kann.
Georg Ehring war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Der Wochenschluss an der Börse. Ulrich Bartz ist der Berichterstatter im Frankfurter Börsensaal. Herr Bartz, die Woche lief es ganz gut für die Aktien. Der Wochenschluss bleibt dabei?
Ja, nicht so ganz. Also es bleibt bei dem Wochenplus. Für die Woche hat der DAX rund 2% gut gemacht, obwohl es ja auch sehr schlechte Nachrichten gab, wie die Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Aber es gab eben auch gute Nachrichten, Balsam auf die Seelen von Aktienanlegern in Form von Andeutungen, sehr klaren Andeutungen, dass die Fed, die Notenbank in den USA und die Europäische Zentralbank durchaus bereit wären, Zinsen zu senken, wenn es notwendig würde. Und dann gab es auch noch Hoffnung im Handelsstreit USA-China. Also der DAX jetzt am Ende des Handels ja leicht im Minus, aber für die Woche gut im Plus bei 12.325 Punkten.
Sie haben die Krisenlage zwischen den USA und dem Iran erwähnt. Thema für die Märkte, natürlich auch für den Ölmarkt.
Das stimmt. Gestern machte das Öl einen Riesensatz nach oben. Das geht heute in der Form nicht weiter, aber Öl ist weiter gut im Plus. Das Fass Brent kostet zum Beispiel inzwischen mehr als $65. Auch Gold hat es einen richtigen Schub gegeben. Gold so teuer im Moment wie seit rund 6 Jahren nicht mehr. Im Moment liegt der Preis bei $1.396 rund pro Feinunze. Und das ist für heute fast ein Plus von $20. Ich übertreibe ein bisschen. Ein Plus von rund $17 gegenüber gestern Nachmittag.
Immerhin noch. Gucken wir auf die DAX-Werte, wenn wir die Lufthansa herauspicken. Da ging die Woche nicht mit guten Nachrichten zu Ende.
So ist es. Es droht ein Streik wieder einmal. Diesmal der Flugbegleiter. Die Flugbegleiterwerkschaft UFO macht entsprechende Bemerkungen. Sie strebt einen Arbeitskampf an. Und das bringt die Lufthansa unter Druck. Erneut ein Minus heute von 0,7%, nachdem es ja schon in der Woche schlechte Nachrichten von der Bilanzseite gegeben hat, kassieren der Gewinnerwartungen.
Die Deutsche Bank muss zittern bis 22.30 Uhr wegen des Stresstests für ihre US-Tochter. Oder ist das mit dem Zittern doch nicht so schlimm?
Im Moment sind die Anleger da ganz gelassen. Sie gewinnt sogar leicht dazu, ganz minimal. Man kann es aber erkennen, in den letzten Minuten des Handels steht bei 6,32 Euro, ein Plus von einem Cent im Moment. Aber immerhin hat sie jetzt zugelegt, obwohl einige doch erwarten, dass der Stresstest nicht ganz beanstandungslos ausgeht, obwohl man vielleicht nicht so viele Leute findet, die mit einem erneuten Durchfallen rechnen.
Blick noch auf BASF.
BASF hat gewarnt, dass es nicht so toll aussieht. Es war keine explizite Warnung, aber man hat deutlich gemacht, dass man doch vorsichtiger geworden ist. Die BASF-Aktie am Ende doch deutlich im Plus.
Und dann fehlen uns noch der Euro zum Wochenschluss und ein Blick auf die Anleihen.
Ja, der Euro legt leicht zu auf 1,1322 Dollar Anleihen. Überwiegend Verluste, aber die Umlaufrendite um einen Basispunkt besser bei -0,34%.
Ulrich Barz war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute, dann mit Anja Nils am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.